Ihr hört Funklust und ich bin jetzt im Studio mit den Vertretern der Studentenparteien. Am besten stellt euch am besten erstmal vor, dann haben wir unsere Hörer einen Überblick, wer ihr überhaupt seid und wofür ihr steht. Bitte.
Ja, moin moin, hier ist Ingvar Andersen von der FSI-Liste und ja, wir wollen euch im Konvent vertreten.
Hallo liebe Studenten, mein Name ist Kaan Cenk Salihoglu und ich bin Einzelkandidat und trete auch zum studentischen Konvent als Kandidat und würde mich freuen, wenn ihr mich wählen würdet.
Ich bin Alexander Reindl und stehe auf der Liste für die LHG und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr mich für den Konvent wählen würdet.
Warum soll man denn euch wählen? Fangen wir mal an bei dir, bei FSI-Liste.
Ja, warum sollte man die FSI-Liste wählen? Wir als FSI kommen aus, also unsere Mitglieder der einzelnen FSI auf der FSI-Liste kommen halt aus verschiedensten Fachrichtungen und Studiengängen und sind es schon gewohnt, in Kommissionen und Gremien zu sitzen, dort mit den Professoren zusammen, die ihren Studiengang zu entwickeln, die Angelegenheiten an ihrem Department zu betreuen. Und uniweit ist es das Gleiche. Wir sprechen mit der Universitätsverwaltung, der Universitätsleitung, dem Präsidenten, dem Studentenwerk. Es gibt viele Institutionen, wo der Arbeitsablauf als solches ähnlich ist zu den Kommissionen, in denen unsere FSI-Mitglieder derzeit auch schon sind.
Kaan, du kandidierst hier alleine. Warum sollte man dich als Einzelkämpfer aussuchen und das Kreuz bei dir setzen?
Genau, wie du schon richtig sagst, bin ich Einzelkandidat und ich habe mir auch sagen lassen, dass es zum ersten Mal in der Geschichte der FAU so ist. Das liegt darin, dass ich eigentlich keiner Gruppe so richtig angehören kann, weil die meine Meinungen und meine Projekte gar nicht vertreten. Und ich möchte mich ebenso auch wenig dem Fraktionszwang unterbringen lassen. Ich stehe natürlich auch hier, wie ihr auf meinen Wahlplakaten sehen könnt, für viele Neuerungen und Besserung der Konditionen. Ich bin letzten Wintersemester von der Uni Bayreuth hierher gewechselt und war eigentlich leider empört von den Bedingungen hier. Also wofür ich stehe, ist auf jeden Fall Multikulturalismus, Internationalität für eine kompetente FAU, saubere sanitäre Verhältnisse, für mehr Lernplätze, für mehr Symposien und für vor allem für einen ausgereiften Hochschulsport.
Das ist schon mal eine Ansage auf alle Fälle. Was sagt denn die liberale Hochschulgruppe so über ihr Wahlprogramm?
Ja, die liberale Hochschulgruppe setzt sich für mehr Freiheiten im Studium ein, weil wir der Meinung sind, dass der Student oder die Studentin am besten weiß, was ihr gut tut und soll dementsprechend auch ihr Studium selbst gestalten können. Und deswegen fordern wir zum Beispiel auch die Abschaffung der Regelstudienzeit, dass sich die Studierenden eben selbst Gedanken machen können, wie sie ihr Studium am besten gestalten wollen, was für sie am besten ist und sich nicht eben in ein System reinpressen lassen wollen müssen, was ihnen eigentlich nicht gut tut.
Ihr habt vielleicht gerade schon die ersten Lacher mitbekommen, als Kaan was zu sanitären Anlagen gesagt hat. Warum hast du denn gelacht, Ingvar? Was war denn dein, warum du geschmunzelt hast? Und auch von der liberalen Hochschulgruppe habe ich ein bisschen hämisches Lachen vernehmen können.
Ja, weil anscheinend können viele Studis hier viele Dinge lernen, irgendwie nach Laplace transformieren und Fourier-Reihen aufstellen. Aber so dieser weiße Thron aus Porzellan scheint für viele Leute dennoch irgendwie ein Mysterium zu sein. Von daher kann ich es halt gut verstehen, was sich Kaan dabei gedacht hat.
Und wie schaut's bei dir aus?
Ja, ich kenne die Toiletten an der FAU auch schon. Und ich weiß, dass sie nicht im besten Zustand sind und ich mir eigentlich auch wünschen würde, dass sie besser ausschauen. Aber ich weniger glaube, dass, wenn man sie jetzt wieder auf Hochglanz polieren würde, dass in der nächsten Woche schon wieder Schmierereien dran sind.
Okay, also du hast nicht so viel Vertrauen in unsere Studenten.
Nee.
Okay. Kommen wir mal zu dem Klassiker-Thema, wo ihr euch auch, soweit ich mich informiert habe, schon unterscheidet. Das Semesterticket. Das ist ja das alte Gespenst, das seit Jahren rumgeistert und wir wollen jetzt mal ein paar Meinungen hören. Fangen wir doch bei dir an, Kaan. Was sagst du zum Semesterticket?
Also, ich finde es ein Tick lächerlich, wie das Semesterticket zurzeit aufgestellt ist. Es ist ja so, dass man so eine Basiskarte hat, das kostet circa bisschen über 70 Euro.
Korrekt.
Genau, und dann hat man ja noch eine Zusatzkarte, wo man das Ganze im Gesamtumfeld 10 plus T fahren kann. Und es ist ein bisschen lächerlich, weil mit diesem Basisticket kann man ja nur nachts und an Wochenenden kostenlos fahren und ich denke ja, zum Feiern kann man sich das schon überlegen, aber wir als Studenten sind ja öfter tagsüber unterwegs und deshalb ist es eine ziemlich lächerliche Sache.
Was ist die Meinung von der LHG?
Ja, die LHG findet den jetzigen Aufbau auch nicht gerade sinnvoll. Er erst, die ganzen Studenten müssen ja zahlen, auch wenn sie das Ticket nicht nutzen. Und wir sind der Meinung, dass eben die Studenten, die ein Semesterticket haben wollen, so ein Angebot gerne wahrnehmen können. Ich selber nutze es auch. Allerdings sollte man da nicht alle Studenten dann dazu zwingen, dass sie die Basiskarte kaufen müssen, auch wenn sie sie nicht nutzen.
Ja, also wir von der FSI-Liste finden das Modell in der Form, wie es jetzt ist, auch nicht perfekt. Jedoch haben wir uns lange Zeit mit den Unterlagen beschäftigt und die Situation in Bayern ist nun so, dass im Vergleich zu allen anderen 15 Bundesländern der Bayerische Freistaat am wenigsten Zuschuss zu den öffentlichen Nahverkehr zahlt. Der VGN ist mit seinen 66 Teilfirmen oder das ist ein Zusammenschluss aus 66 Verkehrsbetrieben hier über die ganzen Dörfer verteilt und das sorgt alles dafür, dass das Ticket etwas aufgebläht, also die Region etwas groß ist, die man befahren kann. Auf der anderen Seite sind wir keine verfasste Studierendschaft. Ergo, wir als Studievertretung dürfen keinen Vertrag eingehen. Das Studentenwerk auf der anderen Seite hat ein Klagerisiko, wenn sie mehr als 80 Euro für das Semesterticket verlangt. Für 80 Euro kriegen wir die Nachtfahrt. Wir haben die Wahl, entweder die Nachtfahrt oder gar kein Semesterticket.
Dann möchte ich gleich mal intervenieren, weil ihr seid euch ja eigentlich alle einig, dass es nicht optimal ist mit dem Semesterticket. Was wäre denn die Lösung? Weil das ist ja eigentlich, weswegen man euch wählen würde. Was ist denn die Lösung für das Problem?
Also ich könnte persönlich sagen, also ich als Einzelkandidat, das steht ja auch auf dem Hochschulkompass mit dabei, dass man sich eine bessere Lösung finden soll. Das bedeutet, dass man ein Basisticket tagsüber, ich habe ja schon vorne im Intro gesagt, dass ich von der Uni Bayreuth komme, ich möchte es nicht alles so kontrastieren, aber da ist es ja möglich gewesen, mit 70 Euro durch ganz Bayreuth zu fahren, auch tagsüber und an Wochenenden auch. Und ich denke, dass man so eine Basiskarte vielleicht für 70 Euro oder vielleicht ein bisschen mehr, 100 Euro macht und das dann für die ganzen, für Nürnberg, für Stein und auch nur und danach wäre natürlich auch eine Zusatzkarte sinnvoll, erst dann, weil manche wollen sie ja gar nicht im Gesamtfeld rumfahren.
Die LHG fände es besser, wenn der VGN von sich aus das Angebot aufstellt, ein Semesterticket zu benutzen, weil vor 2 Jahren gab es ja noch gar keins, also kam der VGN auch selber nicht irgendwie drauf, ein Semesterticket anzubieten. Oder irgendwie schon, aber hat es nie gemacht. Aber wenn er, also als LHG würden wir sagen, der VGN ist dafür zuständig, weil er ja auch die Nahverkehrsdinger. Ja.
Naja. Du wolltest gerade sofort antworten.
Ja, noch von der FSI-Liste. Wir haben uns halt mit den Zahlen beschäftigt und folgendes, wenn man sich das anschaut, was man zahlt, bisher zahlen die Studis 14 Millionen Euro oder 12 Millionen Euro an den VGN. Das haben die vor dem Semesterticket dem VGN gezahlt. Und laut bayerischen Gesetzgebung darf der VGN, wenn er halt den Studis was anbietet, da keinen Verlust und keinen Gewinn fahren für eine besondere Zielgruppe. Ergo, sein Preisschemata muss so ausgelegt sein, dass er das gleiche Geld wie vorher einnimmt. Ergo, es muss halt irgendwie eine Kostendeckung garantiert sein. Und das passiert durch ein Basisticket und eine prozentuale Abschätzung des Zukaufes. Und das sind die Zahlen, die wir haben. Also wenn ihr ein Modell habt, wie man 14 Millionen Euro über die Studis verteilt, bitte. Wir haben es ist anscheinend kein besseres gefunden worden. Und derzeit fällt unserer Liste auch keine bessere Lösung ein.
So, Semesterticket haben wir jetzt, glaube ich, zu Genüge besprochen. Wir kommen zum nächsten Klassiker. Was hier ganz wichtig bei Studenten ist, ist immer die finanzielle Versorgung. Stichwort BAföG. Jetzt natürlich die Frage, soll BAföG unabhängig vom Einkommen und Vermögen an Studenten vergeben werden? Was sind eure Meinungen? Ich fange mal jetzt einfach an mit FSI-Liste. Bitte, du hast das Wort.
BAföG, heikles Thema. Bisher ist es ja so, dass man Anträge stellen muss, ob man BAföG kriegt oder nicht. Und dann muss man halt angeben, wie viel Geld man selber besitzt, wie wohlhabend die Eltern sind. Und dann kann ein Beamter anscheinend abschätzen, ob man BAföG würdig ist oder nicht. Oft genug hört man von Leuten, die dann sagen, ja, meine Eltern besitzen zwar immer irgendwie Immobilien, kriegen da auch irgendwie Mieteinnahmen, aber die Wohnung ist relativ teuer oder der Unterhalt, die Reparatur und meine Eltern sind gar nicht so wohlhabend, wie das Ministerium glaubt oder der Beamte. Ergo, da muss irgendwie was überarbeitet werden und die Idee, dass man Eltern vermögensunabhängig das BAföG auszahlt, scheint sinnvoll, weil der Studi geht ja immer noch selbst als mündiger Bürger einen Vertrag ein, dass er einen Großteil des BAföGs zurückzahlt und er muss selber abschätzen, wie seine finanzielle Situation ist.
Also ich möchte irgendwann zum Teil zustimmen, also ich vertrete eigentlich eine ähnliche Ansicht. Man muss hier lediglich unterscheiden, weil du es nicht erwähnt hast, Justus. Vermögen
Des Studenten, habe ich gemeint.
Der Studenten, genau. Weil von den Eltern, das ist so eine Sache, wie Ingmar schon gesagt hat, da muss man auch schauen, man weiß ja auch nicht die finanzielle Distribution der Familie, wer wie viel bekommt und auch wenn die Eltern wohlhabend sind, wie viel die Schüler, die Studenten bekommen würden. Letztendlich denke ich aber, dass das sinnvoll ist, wenn man es ans Vermögen des Studenten koppelt. Weil wenn ein Student mehr Vermögen hat, egal in welcher Hinsicht und auch mehr Einkommen hat, dann ist es wahrscheinlich auch im Interesse der Gesellschaft und des Gesetzgebers, dass er auch wenig bekommt, weil das ist eigentlich zur Hälfte bezuschusst und das sind eigentlich Fördergelder, die woanders viel, viel sinnvoller aufgebraucht werden können.
Also siehst du den BAföG als einen logischen Ausgleich seitens des Staates?
Genau, so ist es.
Okay. Was sagt die LHG dazu?
Ja, die LHG spricht sich auch für ein elternunabhängiges BAföG aus, also unabhängig vom Vermögen der Eltern, sollen die Studenten ihr eben BAföG bekommen, setzen uns aber dafür ein, dass eben besonders gute Studenten auch mehr Leistungen bekommen, dann vom auch übers BAföG zum Beispiel. Aber wir betrachten es auch unabhängig vom Vermögen der Studenten. Also wir gehen da nicht zu tief in die Gleichheits- und Gerechtigkeitsdebatte rein, wie jetzt Kahn, um da dann nochmal einen separaten Ausgleich zu schaffen.
Du darfst gleich antworten.
Also was ich noch zu der liberalen Hochschulgruppe sagen möchte, weil du gesagt hast, gute Schüler, differenzierst du beim BAföG zwischen gut oder nicht? Ich denke, dass da eher Stipendien auch besser in Frage kommen würden, oder wie seht ihr das?
Ja, wir wollen ja das Deutschlandstipendium ausbauen. Da können Studenten dann auch eben zusätzliche Geldleistungen bekommen. Aber von Seiten des Staates sehen wir das auch so, dass er leistungsstarke Studenten gerne bezuschussen darf.
Da muss man aufpassen, dass sich die Katze nicht in den Schwanz beißt. Denn wenn man viel Geld hat, muss man nicht arbeiten. Dann kann man gute Leistung erbringen und wird hinterher noch besser gefördert. Derjenige, der bei den ersten 2-3 Semestern unterfinanziert ist, aus irgendwelchen Gründen und dann das Arbeiten anfangen muss, der hat eine Doppelbelastung und ist dann im Nachteil gegenüber denjenigen, die aus irgendwelchen Gründen etwas zu viel kriegen. Also da muss man aufpassen, dass zumindest die Regelungen irgendeiner Art und Weise sinnvoll gestaltet sind oder aber nicht alles halt über das eine Instanz eines einzelnen BAföG-Tisches oder Verwaltung geht, an dem dann halt eventuell bedingt durch Konkurrenzsituationen, die man jetzt anscheinend haben möchte, halt Konkurrenzsituationen entstehen.
Ja, wir sind sowieso als LHG, stehen wir der FDP nahe und sehen dadurch auch Bürokratismus sehr kritisch und wollen natürlich auch Bürokratismus abbauen und werden natürlich dort auch versuchen, dass nicht alles über das BAföG-Amt läuft.
Antworten dazu oder noch Anmerkungen?
Ja, die große Frage ist natürlich, wie man das jetzt von der FAU aus angehen kann, das BAföG zu ändern. Das halte ich derzeit für ein recht großes und umfangreiches Projekt oder Baustelle. Und wüsste nicht momentan, wie man das mit der jetzigen Konstellation des Konvents das angehen will. Aber wenn die Wahllisten Lust haben, wir haben das Semesterticket eingeführt, wir haben Studiengebühren abgeschafft, also hier an der FAU können die Wahllisten oder der Konvent, der aus Wahllisten besteht, schon tolle Dinge auf die Beine stellen.
Letztlich diskutieren wir hier jetzt genau, eigentlich stimmen wir gerade der aktuellen Lage zu, so wie es ist, weil der Gesetzgeber sieht ja vor, es gibt hier ein Ausbildungsförderungsgesetz und da ist es ja staffelweise so, dass dieser Zuschuss dann auch eben abgemildert ist für Studenten, die ein höheres Vermögen haben oder die der Eltern. Und daher denke ich, dass das so weitergehen sollte. Wie Ingmar gesagt hat, sehe ich das auch ein bisschen kritisch, dass man hier falsche Signale sendet. Man sollte hier natürlich ganz genau aufpassen, was man macht. Ein anderes Thema wäre natürlich hier sowas wie Reformen, also auf Bundesebene sowas wie Hartz IV, da wurden ja auch falsche Signale gesendet und das wollen wir alle nicht.
Gut, ich glaube, wir haben jetzt eine ganze Menge gehört und ich glaube, die Funklusthörer sind auf alle Fälle ein bisschen schlauer geworden, was eure Parteien angeht. Wir danken dafür, dass ihr da wart. Vielen Dank nochmal und